Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Michelle Halder. Michelle, du bist 21 Jahre jung und professionelle Rennfahrerin. Begonnen hat alles bei dir mit dem Kartsport und inzwischen darfst du dich TCR Junior Champion nennen. Letztes Jahr wurdest du sogar beim TCR Europe zur Lady of the Year. Die TCR-Serie, für die davon noch nie was gehört haben, ist eine Serie im Tourwagenbereich, die an verschiedenen Orten in ganz Europa stattfindet. Wobei du dich auch, soweit ich das richtig recherchiert habe, auch gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen musst. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Also erstmal danke, dass du da bist und ich freue mich auf jeden Fall. das ist richtig. Also im Motorsport gibt es nicht separat Frauenklasse und Männer, sondern da fahren Frauen gegen Männer.
Ja, wild. Da kannst du auf jeden Fall gerne gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das auch für dich anfühlt, ob das nicht irgendwie unfair ist. Auch bei anderen Sportarten ist das ja nicht so. Aber vielleicht erzählst du erst einmal, ich hatte ja eben schon mal eingeleitet, du hast so mit dem Kartfahren angefangen. Wie alt warst du da und warum? Also wie kam das dazu, dass du überhaupt angefangen hast mit dem Motorsport?
Ja, da ist eigentlich mein Bruder schuld und zwar der ist 3,5 Jahre älter als ich. Und wir sind immer sehr familiär immer unterwegs gewesen oder meine Eltern waren eigentlich nie getrennt. Die sind immer zusammen hingegangen und mein Bruder war dann auf der Kartstrecke, zusammen ich dann als Baby und bin eigentlich eher dann sozusagen auf der Rennstrecke groß geworden wie eigentlich daheim. Und habe natürlich immer meinem Bruder zuguckt, wie er dann mit dem Kart um die Kurve gedüst ist sozusagen. Und habe dann auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch unbedingt fahren. Und Mama hat dann am Anfang immer probiert, komm, wir nehmen sie mit oder geh jetzt mal einkaufen oder so. Und eines Tages bin ich ins Kart von meinem Bruder reingesessen und habe gesagt, ich steige nicht mehr aus, bis jetzt ein eigenes Kart bekomme.
Wie alt warst du da, als du das erste Mal im Kart saßt?
Also, wo ich das erste Mal wirklich gefahren bin, war ich 5 Jahre alt.
Boah, das ist ja mega krass. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Und das hat dich direkt gepackt und du wolltest, wie gesagt, gar nicht mehr damit aufhören. Warum, was für ein Gefühl gibt dir das Kartfahren oder generell das Rennwagenfahren? Was begeistert dich so daran?
Also allgemein Kartsport, also ich mag es auch. Also die Leidenschaft, wo dahinter steckt, ist für mich sehr, sehr enorm. Ich gebe alles für den Motorsport. Ich liebe auch die Geschwindigkeit und auch immer die neue Herausforderung. Es ist nie die Session immer das Gleiche. Man hat immer wieder eine neue Herausforderung, egal ob das Wetter umschwung hat oder die Reifen lassen nach. Es sind immer Neuigkeiten, womit du zum Kämpfer hast und da einfach das Beste immer draus machen und natürlich immer die Schnellste dann auf der Strecke zu sein, gegen die andere schneller zu sein und als Erste ins Ziel zu kommen. Das ist einfach das Gefühl, was ich brauche in meinem Leben und was ich einfach auch nie wieder hergeben möchte.
Also gibt dir das quasi auch so eine Art Adrenalinkick, dann diese krassen Geschwindigkeiten so zu spüren oder habe ich das gerade richtig verstanden?
Auf jeden Fall. Also Adrenalin ist was ich auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Ich habe auch geplant, klar, jetzt kam auch Corona so ein bisschen dazwischen, auch mal einen Bungee-Jump zu machen. Also Adrenalin ist bei mir immer dabei.
Wann setzt das so ein? Also dieser krasse Adrenalinkick, ist das schon in dem Moment, wo du den Helm quasi aufziehst oder kommt das erst so bei gewissen Geschwindigkeiten so auf, dass du dir denkst, so, boah, jetzt will ich aber aufs Ganze gehen?
Also ich muss dazu sagen, so allgemein, es ist auch sowieso, wenn ich auf der Rennstrecke bin, man vergisst es drumherum. Also egal, welche Sorge oder was irgendwie gerade ansteht, sobald du dein Rennoverall dran hast und es zu der Vorbereitung geht, okay, du ziehst dich an, dein Helm ziehst du an, du gehst jetzt ins Auto, man schnallt sich an, du hast einfach keine Gedanken mehr, sondern du möchtest einfach das beste Rennen, wo du eigentlich jetzt denn hast. Also du möchtest umso besser sein, du möchtest nochmal dieses Rennen gewinnen. Und das sind einfach so tolle Momente, wo du sagst, okay, ich liebe dieses Gefühl, ich möchte Rennen fahren, ich möchte die Geschwindigkeit und ja, möchte einfach auch meine Gegner schlagen.
Ja, man merkt richtig, du brennst richtig dafür, auch dich immer wieder weiter zu verbessern. Und du hast auch davon gesprochen, ja gerade, dass es immer wieder neue, schöne Erlebnisse sind. Da würde ich gerne anknüpfen. Und könntest du vielleicht von einem Erlebnis erzählen, das dich bis jetzt besonders in deiner Karriere geprägt hat, wo du sagen würdest, boah, das war echt so mit einer der schönsten Momente beim Rennen fahren oder vielleicht auch in der Vorbereitung?
Also ich muss dazu sagen, letztes Jahr war echt ein tolles Jahr für mich. Wir hatten erst eine harte Niederlage. Wir sind von der TCR Germany umgestiegen, dann in die TCR Europameisterschaft, sehr kurzfristig. Innerhalb ja, 2 Wochen hat sich das alles sehr, sehr eng, oder 2 Tage war es ja sogar, entschieden, dass wir die TCR Europameisterschaft fahren. Und da war es auch so, wir hatten keine Strecke, wo wir gekannt haben. Das heißt, wir sind nach Frankreich gefahren, sind auf die Strecke gekommen. Da war ja europaweit die Fahrer, wo sich das ganze Jahr im Winter dann vorbereitet haben und die Strecke immer, sei mal, gekannt haben. Da bin ich und mein Bruder hingefahren. Wir haben 2 freie Training gehabt und dann kam schon das Zeittraining und danach eben die 2 Rennen. Und das war für mich dann ein Moment. Das 2. Rennwochenende war in Belgien, in Zolder. Ich kannte diese Strecke nicht. Ich habe ebenfalls nur 2 freie Training gehabt und dann das Qualifying. Und ich habe mich so wohl auf der Strecke gefühlt. Und das Auto war perfekt und hatte ein tolles Qualifying. Wobei ich dann eben im 2. Rennen von Startplatz 2 ausging. Und ab dem Zeitpunkt war für mich dann auch nur noch in dem Kopf, okay, ich möchte dieses Rennen morgen gewinnen, also an dem Tag, wo ich das Qualifying gefahren habe und gewusst habe, okay, ich starte jetzt dann von 2. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch nicht an mir gezweifelt. Es war immer okay, ich sehe mich auf dem Siegerpodium hier in Zolder und ich möchte es auch erreichen. Und tatsächlich, ich hatte auch einen Honda, also wir haben ja verschiedene Automarken bei uns in der Rennserie und ich hatte auch einen Honda neben mir, also ich fahre ja auch mit einem Honda und ich habe tatsächlich den Start gewonnen gegen ihn und habe das ganze Rennen, die Führung nicht mehr hergegeben und bin sozusagen wirklich mein eigenes Rennen gefahren. Ja. Ich habe keine Fehler gemacht und konnte das Rennen dann als erste Frau, wo es jemals ein Rennen gewinnen konnte in der TCR Europe, dann auch gewinnen. Und das war halt so ein Moment für mich. Es war, ich habe die Strecke nicht kannt, wir haben keinen Ingenieur, was eigentlich jedes Team hat. Und wir sind angereist, kein Training, keine Vorbereitung und dann ein Rennen zu gewinnen und natürlich in einer sehr, sehr starken Meisterschaft war für mich einfach ein so toller Moment, wo ich einfach sehr gerne zurückblicke.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal.
Und, Dankeschön.
Ich finde das richtig, richtig schön, weil man merkt richtig, dass sich das voll berührt und dass, ja, ich kann mir richtig vorstellen, dass es so ein richtiges Gefühl ist, so man hat wirklich seine eigene Leistung wirklich da erbracht und sich quasi da, auch wenn die Voraussetzungen, Bedingungen vielleicht erstmal nicht so optimal waren, weißt du, du hast trotzdem alles gegeben und hast es trotzdem gepackt. Deswegen kann ich mir richtig vorstellen, dass es so ein echt ein Erlebnis ist, was einen prägt und was einen dann ja auch irgendwo motiviert, ja, weiter für den Sieg zu kämpfen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch wahrscheinlich auch Momente, die vielleicht eher demotivierend sind, wo man dann vielleicht eine Niederlage einfährt. Wie gehst du grundsätzlich damit um, also wenn du mal ein Rennen verlierst? Beziehungsweise hattest du schon mal eine Miserie, wo etwas überhaupt gar nicht geklappt hat, so wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin dann vom Kartsport in der Formel 4, also in den Formelsport umgestiegen. Und das waren wirklich 2 Jahre, wo für mich, sagen wir mal, sehr, sehr schlimm waren. Ich bin als super erfolgreiche Frau oder Mädchen sozusagen damals ja noch aus dem Kartsport ausgestiegen. Ich habe mehrere Meistertitel auch in dem letzten Jahr auch noch eingefahren und war super erfolgreich und bin voller Stolz eigentlich in die Formel 4 gestartet und da ist es praktisch frisch auch auf den Markt gekommen nach Deutschland dann. Und das war für mich so, okay, du warst super erfolgreich im Kartsport und wolltest dann natürlich weitermachen. Ich bin im Kartsport jedes Wochenende mit meinem Pokal auf jeden Fall heimgekommen, war das natürlich auch gewohnt und wollte auch weitermachen damit. Und wir waren schon im Kartsport ein Familienteam, also eigentlich nur mein Papa, Mama und mein Bruder und ich natürlich. Und nicht, dass mir ein Mechaniker gehabt habt oder damals schon ein Ingenieur, sondern wir haben das alles selber gemacht. Auch ich musste damals meinen eigenen Motor wechseln, Reifen wechseln, weil es sonst einfach nicht funktioniert hat. Bei uns haben alle zusammengehalten, weil wenn mein Papa halt mit Mike, also mit meinem Bruder im Vorstand war, musste ich halt mein Kart vorbereiten, weil sonst könnte ich ja danach nicht fahren. Und für mich war das einfach, es hat mir einfach sehr viel gebracht, auch das technische Verständnis. Für mich war es nicht wichtig, die anderen Kollegen oder Gegner sind nach dem Training, haben sie sich drauf, haben ein bisschen Fußball gespielt oder haben irgendwas unternommen. Und ich war dann halt an meinem Kart und habe mein Kart vorbereitet für das nächste Session. Und viele haben immer gesagt, ja komm und mach doch auch mit uns mit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bereite halt mein Kart vor. Und das haben viele nicht verstanden und ich bin froh, dass wir damals auch nie einen Mechaniker oder sowas gehabt haben, weil ich einfach das technische Verständnis ganz anders da habe wie die andere, auch als Mädel. Also ich meine, ich habe mehr Erfahrung oder Erkennung im technischen Bereich wie manche Jungs da draußen und das bedeutet mir auch so viel, weil ein Fahrer muss nicht nur Fahrer können, sondern er muss auch das technische Verständnis haben, weil man muss auch sagen, okay, wenn ich das und das jetzt verändere, dann passiert das und das. Und wenn man das halt nicht weiß, dann ist es für mich jetzt einmal nicht der Top-Rennfahrer, weil der muss irgendwie, das Komplettpaket muss halt einfach passen. Und so sind wir dann in die Formel 4 umgestiegen, auch als Familienteam. Und da geht's eigentlich nur, dass man sich in großen Teams einkauft und du kommst praktisch mit dem Helm an, sitzt praktisch in dein Auto rein und fährst und danach reichst du wieder ab. Und bei uns ist halt so, wir haben den eigenen Truck da, wir haben das Auto da, wir sind praktisch mit dem Auto auf die Rennstrecke gefahren, musste dort selber alles aufbauen, auch mir als Fahrer musste das alles aufbauen, alles organisieren. Und in der Formel 4 ist es halt so, oder allgemein im Formelsport, da brauchst du oder musst du dich in große Teams einkaufen, um vorne mitzufahren. Da bringt es nichts mit einem Privatteam selber mit zum Fahren und denke, okay, du kannst auch als Privatteam erfolgreich sein, sondern du musst wirklich sagen, okay, du gehst in das Top-Team.
Warum ist das so? Weil dann mehr technische Hilfe dann angeboten wird oder darf man als Privatteam gar nicht erst starten?
Jein. Also man darf starten, ganz klar, aber wie gesagt, da kommen halt keine Erfolge. Also es ist auch so politisch so ein bisschen, das ist das, warum ich auch den Wechsel in Tourenwagensport gemacht habe. Wir sind da weiterhin das Familienteam. Mein Vater, mein Bruder, wir machen wirklich unsere Mechaniker, die sind Familie sozusagen von uns, bekannte Freunde. Und das ist einfach, du kannst denn auch im Tourenwagen als Familienteam beweisen und auch zeigen, okay, du bist schnell, auch wenn du nicht in dem Top-Team bist, wo du einfach, sei mal, das bessere Material hast und einfach ganz anders da wahrgenommen wirst. Und das war im Formel-4-Sport. Wir haben das am Anfang irgendwie nicht wahrhaben wollen. Jeder hat zu uns gesagt, wenn ihr es alleine macht, das geht nicht. Aber wir haben uns einmal so vorgewarnt.
Ich kann mir vorstellen, das zieht einen dann wahrscheinlich einfach mental runter. Genau. Auch so, weil man weiß, und man macht komplett alles anders.
Ne? Genau. Und wir haben dann halt am Anfang gedacht, okay, im Kartsport haben wir es doch auch gemacht. Und warum soll es jetzt im Formelsport einfach nicht funktionieren, wenn wir es allein machen? Ja, und dann habe ich es nochmal ein Jahr gemacht und dann war es denn so, dass mein Bruder ja der Umstieg gemacht hat von dem Seat auf den Honda. Dann ist sein alter Seat, sagen wir, zu Hause hier in der Garage gestanden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mal einfach mal im Seat fahren, im Tourenwagen. Einfach mal der Unterschied zwischen Formelsport. Dann sind wir auf der Hockenheimring gefahren, bin mit dem Seat gefahren und war sofort begeistert. Die Rundezeit war auch gleich sehr gut eigentlich. Wobei ab dem Tag ich gesagt habe, okay, ich fahre Tourenwagen, weil klar, du kannst da einfach dich auch noch mal mehr beweisen, obwohl du als Privatteam dann einfach antrittst. Und das war halt im Formelsport schon so ein harter Rückschlag von mir. Du kommst als erfolgreich mit jedes Wochenende sozusagen mit einem Pokal heim. Du hast meistens immer gewonnen oder auf jeden Fall auf dem Podium. Und dann auf einmal kommst du in eine Formel 4 und da läuft halt auf einmal gar alles nichts mehr. Auch. Genau. Und du siehst halt keine Erfolge mehr. Und das war so schon eine Zeit für mich, wo schon hart war. Ja.
Ich habe da viel rausgehört, dass du ja auch vor allen Dingen ein Familienmensch bist und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch durchaus dann die Unterstützung von deiner Family ist, die dich dann auch irgendwo motiviert hat, dann wahrscheinlich auch dann weiterzumachen oder was war so der Anreiz zu sagen, okay, ich merke so, es läuft nicht so gut wie beim Kartfahren. Was hat dich da wirklich so motiviert, dann weiterzumachen letzten Endes?
Also mein Bruder ist ja damals, er ist direkt vom Kartsport in Tourenwagen umgestiegen und ich ja nur eigentlich in Formel. Und bei meinem Bruder lief es natürlich super und er hat auch ist Vizemeister war im Tourenwagen. Also da war die Erfolge weiterhin da. Und ja, man hat ja dann am Anfang ja schon irgendwo gehört, okay, es war ja, bevor wir das gemacht haben, haben uns ja schon viele gesagt, okay, im Formelsport, du darfst nicht mit einem Privatteam, weil du kannst da die Erfolge ja nicht so einfahren. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich probiere es einfach mal mit dem Tourenwagen, weil ich am Anfang einfach in die Schiene wollte, Formel 1 natürlich. Das ist, denke ich, sowieso von jedem Rennfahrer der Traum, in der Formel 1 zu fahren. Und deswegen macht man halt nochmal die Formel 4, Formel 3, Formel 2 und dann eben die Formel 1. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es halt einfach mal im Tourenwagen aus. Wie liegt mir das denn und wie läuft es denn da? Und ich war sehr begeistert vom Tourenwagensport und deswegen bin ich bisher immer noch im Tourenwagensport geblieben.
Du hast ja auch mehrfach jetzt erzählt, dass, ja, wie gesagt, deine Familie dein Team ist. Ihr habt euch aber inzwischen auch Hilfe von außen noch dazugeholt oder wie läuft das Ganze jetzt ab? Also ihr seid jetzt in einem größeren Team dann auch oder wer ist so alles mit beim Rennen dabei? Wie kann man sich das so grundsätzlich vorstellen? Weil am Ende des Tages sitzt du ja natürlich alleine in einem Auto, musst alleine den Sieg nach Hause fahren, aber ich glaube, was man vergisst, so dass das wirklich Teamarbeit ja dann ist. Also wer ist da letzten Endes alles mit dran beteiligt?
Ohne Team wird es natürlich bei uns auch nicht geben. Also wie gesagt, wir als Familie, also mir sofort, Mama, Papa, ich und Mike.
Wer übernimmt welche Aufgaben?
wie zum Beispiel ich und Mike, wir fahren mit unserem Truck auf die Rennstrecke. Mama ist eher so für das Organisatorische zuständig, Papa komplett mit Schrauben, Überwachung, Motor etc., also komplett Rundum-Check. Und dann gibt es tatsächlich nur unsere Mechaniker, die, wo wir als Familie oder Bekannte, wo man mal getroffen hat, wo auch die Leidenschaft gefunden haben und meistens sind es noch 4, 5 Mechaniker, wo sei mal grundsätzlich immer dabei sind.
Ach, sind ja dann doch viele Leute da.
Ja. Aber halt trotzdem das Familienteam. Also wir reisen nicht mit dem Helm an und geht in ein Team, sondern es ist halt unser eigenes Team. Es gibt selten Fahrer, die halt ihr eigenes Zelt aufbauen, denn der Boden verlegt und das halt alles macht. Und das ist halt alles auch, was mir halt auch noch zusätzlich macht, was uns natürlich auch Spaß macht.
Ja, glaube ich, dass es schön ist, wenn man da so sein eigenes Ding irgendwo aufbaut. Ich glaube, da kann man auch immer noch mal stolzer dann am Ende des Tages sein, wenn man so das so selbst geschafft hat und sich nicht irgendwo eingekauft hat dann am Ende des Tages, ne?
Ja.
Vielleicht kannst du einmal so erzählen, wie so die Wettkampfvorbereitung abläuft, also wie grundsätzlich dein Trainingsalltag aussieht.
Ja, also grundsätzlich, wir tun uns sehr viel sportlich natürlich vorbereiten, machen sehr viel in dem Bereich, was natürlich auch als Vorbereitung gilt. Es gibt einen Fahrsimulator, nennt man das sowas. Und zwar gibt es ja auf den Rennstrecke, wo wir fahren, immer die ganze Strecke. Also wie zum Beispiel, wo wir die TCR Europe Fahrer sind, konnten wir uns nur mit dem Simulator vorbereiten, dass man wisset, okay, jetzt kommt eine Linkskurve, dann doch eine rechts und wo ist ungefähr der Bremspunkt, dass man sich einfach langsam rantasten kann und dass man nicht auf die Strecke geht und überhaupt, sei mal, keinen Plan hat, wo es jetzt hingeht, wo der Bremspunkt ist, sondern kann sich auf dem Simulator vorbereiten. Dann geht's bei uns jetzt so ab, eben hinten in der Werkstatt und sehr auch gerade, wo das Auto vorbereite und zwar, du mir das Auto vermesse, aber auch immer die Höhe. Jetzt zum Beispiel fahre ich mit meinem Bruder zusammen auf dem Auto, das ist jetzt nochmal eine andere Rennserie, da muss man auch wieder alles herrichten, machen und tun. Und am Abend dann meistens nach der Arbeit, nachdem sei mal alles so vorbei ist, geht's dann wieder weiter mit dem Sport.
Also man setzt sich quasi nicht direkt ins Auto und fährt los, sondern man macht das alles erstmal in der Simulation. Also genau. Man kriegt dann quasi die Strecke, die man dann hinterher beim Rennen dann auch fährt, in der Simulation dann angezeigt. Also man kommt nicht auf eine komplett fremde Strecke, also man hat sie noch nie in Real Life getestet, genau. Aber schon mal dann so im Simulator. Und dann ist es so, dann kommst du dann letzten Endes dann bei der echten Rennstrecke an und wie oft könnt ihr dann euch da einfahren oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist grundsätzlich zu jeder Rennserie unterschiedlich. Letztes Jahr, wo wir die Europameisterschaft gefahren sind, hatte mir 2-mal freie Trainings, a 30 Minuten. Und da war es dann halt wirklich so, du hast ja keine Ahnung gehabt, wie stellst du das Auto ein, weil du warst ja noch nie vor Ort. Also wie viel Sturz gebe ich Spur von der Höhe, die ganze Sache, wo man halt einstellen kann, wie stelle ich Stabi ein, mache ich so hart, doch auf weich, das sind so viele Kleinigkeiten. Du fährst natürlich das Training, man sagt, okay, wir haben dann auf dem Simulator getestet und haben gesagt, ungefähr kommt es zu dieser Strecke, wo wir zum Beispiel in Deutschland halt gekannt haben. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir ungefähr dieses Setup, stelle das Auto so ein, fahret erstmal, dass wir auch wirklich mal das erste Mal rausfahren. Genau, und auch wisst, okay, wo geht's hin? Und dann beim zweiten freien Training können wir sagen, okay, wir verändern das und das und das. Und fahre dann nochmal raus. Und dann haben wir gewusst, ist es besser oder schlechter. Und dann kam schon das Zeittraining. Und das Zeittraining ist ja eigentlich am wichtigsten, weil das gibt ja vor, von welcher Startposition du dann ins Rennen gehst. Und mehr Training hatte man nicht. Und das war halt schon echt kurz. Und uns haben halt auch viele Leute gesagt, das ist echt ein harter Schritt, wo ihr da wagt, eben wenn man die Strecke nicht kennt, die andere ganze Teams und
die Fahrer. Die waren aber schon mal da.
Genau, die waren im Winter halt so oft immer auf den Strecke testen, dass sie einfach sagen, okay, sie probieren, klar, jeder will ja am Schluss der Gewinner sein. Und wir sind halt gekommen, wir hatten keinen Ingenieur, wo uns Auto einstellt. Wir sind halt gekommen und haben gesagt, okay, wir probieren es. Und habe es schlussendlich dann, sei mal, super bewältigt irgendwo.
Ja, vor allen Dingen, da kommen ja auch dann ganz viele Faktoren hinterher noch mit dazu, die man ja vorher gar nicht so berechnen kann, genau. Wie das Wetter und keine Ahnung. Da kommt dann so viel dann noch hinterher dazu. Zusätzlich dazu. Wie bereitest du dich mental? Also du hast jetzt gerade viel von der Technik gesprochen und dem Training. Wie bereitest du dich mental auf ein Rennen vor? Was geht dir da so vorher durch den Kopf?
Also für mich ist, ich arbeite ja noch nebenher, also ich bin nicht Rennfahrer zu 100%, sei mal so. Klar, es ist ein Fulltime-Job.
Du bist ja auch noch mega jung.
Ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe eine eigene Firma, wo ich, sei mal, nicht so die Zeit habe, mich komplett einen ganzen Tag dafür vorzubereiten. Für mich geht's ab dem Tag los, ab dem ihr auf die Rennstrecke fahrt. Da sind schon mal die Gedanken auch, sei mal, nur noch was um Motorsport geht. Und das ist einfach für mich, ich komme da sehr schnell rein. Ich brauche nicht so, das sei mal eine Woche Vorbereitung oder irgendwas, sondern da bin ich sehr schnell nachher drin und ja, möchte natürlich auch nur das Beste geben dann.
Ich kann mir vorstellen, du bist dann so richtig im Modus, dass alles drumherum, der Alltag ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch dann erstmal weg. So wirkt es zumindest.
Ja, da bin ich aber auch froh, dass mein Körper das wirklich so, das ist, sei mal, schon faszinierend, du hast dein Rennoverall an und denkst, wirklich, da kommt irgendwie nicht mal ein Gedanke, irgendwas.
Was sondern morgen, genau, sondern du bist dann im Modus.
Genau, sondern
ich kann es mir vorstellen.
Du hast deinen Helm auf und da geht es um nichts anderes mehr.
Ist das manchmal eine Belastung für dich, jedes Mal immer wieder diesen krassen Adrenalinkick zu spüren? Also stresst dich das nicht manchmal? Also immer diesen Druck auch zu haben, boah, jetzt muss ich wieder 100% geben. Also wie gehst du da so mit diesem Leistungsdruck auch um?
Ich muss tatsächlich sagen, der brauche ich. ich war auch in der ADAC-Stiftung Sport. Das ist ja die Stiftung Sport, fördert ja gewisse Sportler. Ich war eine davon. Und da wird man natürlich auch vorbereitet als Rennfahrer und wird natürlich auch getestet. Und auch auf mental, auch Trainings, wie es natürlich körperlicherweise ist. Und auch, wie du unter Druck umgehst. Und ich muss dazu sagen, ich bin 80% besser unter Druck wie ohne Druck.
Das ist ja wahnsinnig.
Und ich sag mal so, meine Eltern haben eine eigene Firma und ich bin schon von klein auf gewöhnt und mir war halt immer auf der Rennstrecke. Ich meine, ich habe, sag mal, meistens war ich in der Schule von Montag bis Mittwoch und dann ging es am Mittwochabend, dann ging es auf die Rennstrecke und ich habe, sag mal, nie die komplette Schulzeit so durchlaufen, sondern habe dann immer Hausaufgabe auf dem Weg im Auto gemacht oder habe dann gelernt im Auto. Das war halt für mich immer, sag mal, was nicht Normales. Und ich habe schon immer so viel unterwegs und ich will das jetzt nicht sagen Stress, aber ich kann halt mit dem Druck so super umgehen, dass ich dieser Druck eigentlich brauche. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich wirklich auch daheim wäre oder im Winter, fällt mir das schwer, daheim am Tisch zu sitzen und sage zu lernen, weil es für mich halt einfach normal war, ich mache es im Auto und ich lerne im Auto. Und das war halt für mich immer so, ich brauche diesen Druck und das hat man tatsächlich auch damals in der Leistungsdiagnostik gemerkt. Okay, ich war auch unter Druck, war ich, sei mal, echt überhaupt nicht schlecht, also war eher gut wie so, aber ich war unter Druck einfach nochmal 80% besser, wo man damals schon gesagt hat, okay, also das ist eigentlich schon auf einem Weltklasse-Niveau, aber das ist halt für mich, ich liebe den Druck und ich brauche das und wenn ich diesen Druck nicht habe, ich glaube, dann könnt ihr auch meine volle Leistung nicht bringen.
Ja, also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen so diesem negativen Stress, der einen runterzieht, wo man sich so denkt, so ich kann das alles nicht mehr, ich genau. pack's nicht mehr. Und dann gibt es so diesen motivierenden Druck, den man sich ja auch sonst, ich glaube, für die, die jetzt keinen Rennsport betreiben, aber ich glaube, das kennt jeder irgendwie aus dem Alltag, dass man so auch Klausuren dann noch, also das Lernen dafür irgendwie vorschiebt. Und weil man einfach unter Druck am Ende des Tages dann irgendwie doch mehr lernen kann und aufnahmefähiger ist. Ja. Und ich glaube, so kann man sich das dann auch vorstellen. Man muss halt immer die Balance finden, dass genau. man nicht hinterher mit einem Burnout endet. Ja. Aber wenn man halt eben das liebt, was man tut und das zu 100% auch will, ich glaube, dann macht einem das dann auch weniger aus, zu sagen, okay, ich muss jetzt halt dann mal zwei Dinge gleichzeitig machen, also eben auf dem Weg zum Rennen dann noch lernen oder die freie Zeit, in der andere quasi am Anführungsstrichen am Chillen sind, muss ich halt dann auch effektiv nutzen, weil man hat halt eben nur diese begrenzte Zeit. Aber du hast ja eben schon erzählt, du hast ja auch eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht. Ja. Also du hast ja wirklich sehr, sehr, sehr viel noch parallel gemacht. Wie ist das für dich mit der Planung? Also wie strukturierst du so deinen Tag, dass das so alles wirklich unter einen Hut geht?
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich muss es auf jeden Fall strukturieren, weil ich habe zum Beispiel hier Kundearbeit, ich habe Terminarbeit und ich reise jetzt am Donnerstag früh direkt wieder los. Das heißt, ich plane jetzt oder ich arbeite jetzt halt von Montag bis Mittwoch einfach länger, schaue, dass ich das, was ich halt bis am Ende der Woche geplant habe, fertig zu machen, muss ich halt auf jeden Fall bis Mittwochabend fertig kriege. Bevor ich das halt nicht fertig habe, geht es halt auch nicht nach Hause. Und wenn ich dann, sagen wir, das fertig habe, dann ist auch für mich okay, es ist alles erledigt und jetzt geht es einfach los. Und das ist halt für mich auch, ich arbeite das ja trotzdem halt vor. Wenn man sagt, okay, am Freitag ist jetzt der Termin, dann kann ich das halt nicht bis am Freitag machen, sondern muss es halt bis am Mittwoch machen. Aber es ist ja für mich kein Problem, weil ich ja am Donnerstag endlich wieder auf Rennstrecke darf. Und deswegen mache ich das auch gern und ja, liebe das einfach auch, wie gesagt, oder auch unter dem Druck. Zum Beispiel damals habe ich Renner gehabt, da war es dann so, dass mein Reifen Luftflora hat. Aber alle Fahrer waren schon praktisch in ihrem Auto, schon im Vorstand und ich habe mich auch angezogen und dann ging's los, okay, der Reifen verliert Luft und wir müssen jetzt irgendwas ändern. Also boah, es war ja alles
tropft der Schweiß richtig.
Sozusagen, ja. Und das war dann wirklich auch so, ich glaube, jeder Fahrer irgendwo hätte dann, ja, oder nicht jeder Fahrer, aber es gibt halt schon viele, wo halt sagen wir, auf diesem Druck dann nachher nicht umgehen können. Ich bin da von Platz 2 aus gestartet, dann denkst du, oh, jetzt bin ich einmal auf Platz 2, hab die Chance wieder bekommen, dass alles wirklich funktioniert hat, die beste Rundezeit im Quali, alles perfekt passt hat und jetzt dann ein Reifendruckverlust irgendwie. Und ich habe mir da keine Gedanken gemacht, hab gedacht, die kriege ich das schon hin und ich mach mein Ding und es hat alles funktioniert. Und deswegen, ich glaube, wenn dieser Druck einfach manchmal nicht da wäre, ich glaube, dann wäre ich einfach zu entspannt.
Ja, ich kann mir vorstellen, Druck als so den Anstupser, so weiterzumachen und auch Vertrauen irgendwo in sich selbst und sein Können zu haben, dass du halt auch eben weißt, hey, dieser Druck in dem Moment ist aushaltbar, weil du halt weißt, was du kannst und genau. du vertraust dir selber. Und ich glaube, das ist auch, warum du vielleicht auch besonders gut mit diesem Druck umgehen kannst am Ende des Tages und andere vielleicht nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele können ja nicht mit diesem Druck eben umgehen, sei es jetzt Leistungsdruck oder Zeitdruck, weil sie eben ja dann am Ende des Tages Angst haben zu versagen, ja. Angst, dass die Zeit nicht reicht, dass sie in der Zeit das nicht schaffen oder grundsätzlich irgendwie die Leistung nicht erbringen können. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Faktor, warum dann man dann letzten Endes auch mit diesem Druck halt eben umgehen kann.
Ja.
Zu dem Druck zusätzlich kommt ja dann auch noch das Risiko als Rennfahrer. Wie hoch würdest du selber so das Risiko einschätzen, dass da wirklich körperlich dann auch was passiert, also bei einem Unfall oder so?
Also ich muss tatsächlich sagen, man ist natürlich Rennfahrer und man weiß, dass es natürlich auch funktioniert und dass du einfach ja ein sehr, sehr großes Risiko hast. Also klar, Motorsport ist eins von der, ja, sagen wir, der Sportart, wo sehr gefährlich ist. Mhm. Und ich denke, das weiß jeder Rennfahrer, aber ich muss dazu sagen, ich habe keine Angst davor. Meiner Meinung nach darf man das auch nicht haben. Ich glaube, sonst ist es auch nicht der richtige Sport. Und ich denke, der Respekt, oder man ist sich immer bewusst, oder man weiß ja, was mit manchen Rennfahrern passiert ist. Und das kommt einem immer mal vor Augen, oder man erlebt selber am Ort oder so auch direkt live mit, was natürlich nicht immer schön ist. Aber schlussendlich dieser Adrenalinkick und...
Ich merke schon.
Du hast halt, oder ich habe nicht die Angst, sondern du weißt es, okay, es kann sein, wenn du jetzt einsteigst, entweder du kommst nicht mehr raus oder irgendwas anderes ist natürlich, aber in dem Moment denkt man da nicht dran. Ich meine, ich kann hier auch auf die Straße rausgehen und das Auto kann mich auch überfahren. Passieren. Genau, und deswegen habe ich da auch noch nie so drüber nachgedacht. Man weiß es, dass es ein gefährlicher Sport ist. Ich hoffe, dass es bei mir nie irgendwie schlimmer ausgeht, aber ich liebe das und ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, wo ich auch nie hergeben möchte.
Ja, in der Hinsicht wünsche ich dir auf jeden Fall auch das Beste, weil es ist halt, das Risiko ist halt eben da, aber ich glaube, wenn man fokussiert auch bei der Sache ist und wenn man halt eben weiß, was passieren kann, kann man Risiken abwägen, auch okay, vielleicht sollte ich jetzt doch vielleicht auf die Bremse treten oder mich ein bisschen zurücknehmen, weil man einfach den Respekt davor hat. Aber wenn man verängstigt in eine Situation geht, dann fehlt halt, glaube ich, auch wieder so dieses Selbstvertrauen in sich selber. Und dann passieren, glaube ich, auch viel, viel, viel schneller Fehler am Ende des Tages auch.
Klar, es kann auch immer passieren, dass eine Technik irgendwo versagt und auch mal eine Bremse nicht funktioniert oder geht. Man kann da irgendwie auch nie, denke ich mal, das sage, okay, hätte der das anders gemacht oder das oder hätte ich früher gebremst oder sel, dann ist es in dem Moment, man möchte es natürlich nicht, aber man kann es halt irgendwo auch nicht ändern. Und ich sag mal so, die Autos sind mittlerweile so sicher, also die Entwicklung auf die Sicherheit der Fahrer geht immer stets weiter und ich denke mal, wir sind so weit gekommen, vor ein paar Jahren hätte man sich das nie gedacht. Wir haben zum Beispiel feuerfeste Unterwäsche dran, Fall, wenn das Auto mal irgendwann anfangen soll zu brennen. Wir haben einen Überrollkäfig, wir haben einen Gurt, wir haben so einen Hans, heißt es sozusagen, der uns praktisch auch nochmal verhindert, dass wir einen Genickbruch haben, dass wenn wir so einen heftigen Einschlag haben. Also die Sicherheitsvorschriften sind mittlerweile so hoch. Also es ist eigentlich wirklich schon zu dem gefährlichen Sport auch wieder eine Sicherheit auf jeden Fall auch da.
Ja, man bereitet sich natürlich eben darauf vor, das Risiko, soweit es geht, ja dann letzten Endes auch zu minimieren.
Genau.
Gab es schon mal denn eine Situation, wo du Angst hattest oder wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt wird es doch brenzlicher oder bist du davon bis jetzt noch verschont geblieben?
Nee, also ich habe tatsächlich einmal einen Unfall gehabt im Kartsport, habe mich dann überschlagen, habe dann auch viermal Schlüsselbein gebrochen, aber es war in dem Moment, du bist da so im Adrenalin drin. Das war direkt am Start und ich habe mich rumdreht oder mich hat einer rumdreht und ich habe halt in dem Moment nach links geschaut und sehe, wie ein anderes Kart direkt auf mich zufährt und das war's. Und dann bin ich natürlich wieder aufgewacht, wo ich auf der Seite war, war dann kurze Zeit bewusstlos, aber in dem Moment denkst du nicht nach. Ich bin auf der Seite gelegen und wollte tatsächlich meine Hände, im Kopf habe ich das abgespielt, okay, ich nehme meine Hände, stütze mich ab und stehe auf und will weiterfahren. Und grundsätzlich ging nichts. Also ich konnte meine Füße in dem Moment nicht bewegen, weil mir ist der Kühler in den Rücken rein und hat mir der Wirbel eingeklemmt.
Das klingt schon, ich habe schon richtig Kopfkino.
Und im Unterbewusstsein, im Kopf hast du wirklich, habe ich mir abgespielt, okay, ich tue meine Hände auf, ich stehe jetzt auf. Und es hat sich einfach nichts bewegt. Und dann kam aber direkt schon halt Notarzt und alles und hat mich auf der Rücke und dann hat auch alles wieder funktioniert, war dann nachher auch Wirbeleinbruch, nur Schlüsselbein, Firmabruch, also alles halb so schlimm.
Du sitzt auch mit allen vier Gliedmaßen hier.
Alles hier. aber es sind halt so Sachen, das funktioniert, also es geht ja innerhalb von Sekunden, da hast du irgendwie die Zeit auch gar nicht nachzudenken, dass irgendwie was ist jetzt oder was passiert oder... Sondern,
ja, glaube ich dir. Vor allen Dingen das Adrenalin, das betäubt ja auch gefühlt echt dann alles so, ja. Weil du kriegst gar nichts mehr mit. Ne?
Du willst auch als Rennfahrer, wo ich in der Formel 4 mal einen kleinen Unfall gehabt habe, da gehst du hin, auch wenn sie dich dann durchchecken, das ist ja so eine Vorsichtsmaßnahme, einfach mal ins Medical Center, dass man dich komplett von A bis Z alles durchcheckt.
Also Reiz, Reaktionsvermögen, alles, was man sich vorstellen kann.
Und da ist natürlich als Rennfahrer, ich möchte das nächste Rennen direkt wieder fahren, also beeilt euch im Prinzip, ich möchte wieder gehen, weil du halt einfach wieder fahren möchtest und gar nicht dran denkst, irgendwie eine Option zu haben, aufzugeben.
Also das hat gar nichts so in dem Moment mit dir gemacht oder würdest du schon sagen, dass du dann, als du nach dem Unfall dann ins Kart gestiegen bist, schon erstmal wieder ein bisschen mehr Respekt hattest oder hat es dich eigentlich eher noch mehr motiviert, so okay, es ist alles gut ausgegangen und oder würdest du schon sagen, dass das ein bisschen was verändert hat bei dir?
Bei mir jetzt, sei mal auch zum Glück, tatsächlich nicht. Ich bin 4 Wochen später bin ich die Weltmeisterschaft gefahren, musste aber davor, also bevor ich mich anzogen habe, trotzdem dauerhaft eine Bandage oder halt ja, eine Stützung irgendwo dran habe. Jeder hat gesagt, nach 4 Wochen, also im Prinzip spinnst du, du kannst du nicht nach 4 Wochen direkt wieder ins Kart einsteigen. Und für mich war das einfach so, umso schneller, umso besser. Und ich möchte einfach auch das fahren. Und ich hatte am Anfang auch totale Schmerzen. Es war einfach, ich bin sowieso eher schmerzempfindlicher. Also ich bin hart im Nehmen, sagen wir so. Aber es war für mich einfach so ein großes und tolles Gefühl, eine Weltmeisterschaft zu fahren. Egal, ob mein Schlüsselbein, sagen wir, vor 4 Wochen denn kaputt war oder nicht. Und für mich war es dann nachher so, dass ich das einfach in dem Moment auch vergessen habe. Ich bin mein Rennen gefahren und ja, danach musste ich halt die Bandage wieder anziehen, aber in dem Moment war es halt einfach so wie so ein gewisses Freiheitsgefühl, was man da irgendwie hat.
Man merkt richtig, du brennst voller Ehrgeiz und ich glaube, das kann man auch gar nicht in Worte fassen, was dir das Kartfahren gibt. Zumindest man sieht dir das, man merkt dir das richtig an. Das ist schade, dass man das jetzt so hören kann, aber ich glaube auch, dass man das als Zuhörer merkt, wie sehr das einfach deine Leidenschaft ist und ja, dieser Ehrgeiz sich auch immer weiter antreibt, ja, für den Erfolg, für den Sieg zu kämpfen. Würdest du denn sagen, dass dich das auch in anderen Lebensbereichen motiviert, außerhalb der Rennstrecke? Also, dass du vom Rennsport generell auch auf deinen normalen Alltag was mitnehmen kannst?
Ja, grundsätzlich natürlich, weil ich bin, wie gesagt, eigentlich eher auf der Rennstrecke groß war wie daheim. Ich muss dazu sagen, ich bin nie wirklich in Disco oder sonst irgendwo hin, sondern meine Priorität lag halt immer, ich möchte erfolgreich sein. Und wo halt die anderen eher zur Partymacher gegangen sind, bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen und habe hart trainiert und habe gesagt, okay, lieber noch mal eine Liegestütze mehr und gerade erst recht. Und auch einfach der Erfolg zu haben und der Ehrgeiz, schon in jungen Jahren, schon von klein auf irgendwie immer zielstrebig zu sein und sage, okay, ich habe einen Traum und da möchte ich hin und da kämpfe ich auch dafür und da gebe ich nicht auf. Gebe mir in meinem Alltag irgendwie zurück, wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie was erreichen, dann kämpfe ich auch dafür und gebe auch alles dafür, weil ich halt einfach das von klein auf nicht anders erkenne, einfach immer, okay, das ist dein Ziel und wenn das dein Ziel ist, dann erreichst du das auch und dann musst du halt hart dafür kämpfen und irgendwann kommt es halt auch wieder zurück und so denke ich halt, kommt es im Alltag dann irgendwo auch. Aber jetzt das harte Arbeiten auch nachts und Samstag, Sonntag und viel Zeit investieren, aber ich denke mir halt, das kommt irgendwo wieder zurück und solange das sowieso einem immer Spaß macht, denke ich, es ist sowieso verpasst immer das Wichtigste. Genau, ja.
Ja, ich habe jetzt schon einige Gäste auch interviewt, die aus dem Sportbereich ja kommen, die halt auch eben das erzählt haben wie du, dass man halt dann verzichtet auf Alkohol, auf Schokolade dann vielleicht mal auch. Und ich glaube, wenn man nicht für etwas brennt, dann ist das so ein bisschen unverständlich und man denkt, man stellt sich dann in dem ersten Moment so die Frage, verpasst du nicht voll das Leben? Aber das, was einem, wie gesagt, der Sieg und der Erfolg dann am Ende des Tages zurückbringt, ist viel erfüllender, weil du halt eben deine Leidenschaft im Sport siehst und halt eben nicht im Party machen oder das ist halt jedem am Ende des Tages selbst überlassen, wo er ja dann seine Prioritäten setzt. Man kann ja nicht sagen, das eine ist schlechter oder das andere ist besser, aber du hast halt einfach eben deine Priorität im Kartsport oder im Rennsport gesetzt. Und ich glaube, das ist auch das am Ende des Tages, was dich halt dann eben erfolgreicher als andere macht. Weil man kann nicht alles haben im Leben, man kann nicht überall, man kann nicht die Partymaus sein und das und das und da erfolgreich, sondern was immer wichtig ist, sich ja dann letzten Endes auf eine Sache zu fokussieren. Und du hast es ja eben schon gesagt, zum Rennsport gehört viel, viel mehr, als nur sich dann ins Auto zu setzen und einfach mal loszutuckern und es fährt alles von alleine, sondern du musst ja auch viel Krafttraining und generell viele andere Dinge auch noch zusätzlich dazu machen. Wie oft trainierst du so die Woche und was machst du außerhalb? Du hattest ja eben schon mal kurz angeschnitten, du bist dann im Rennsimulator, aber was gehört alles noch so mit dazu, was man jetzt vielleicht nicht so erwarten würde?
Also ich muss dazu sagen, klar, jetzt, wenn man auf die Rennen geht, ist natürlich unterschiedlich, weil wir ja am Donnerstag schon meistens oder am Mittwoch dann unterwegs sind, aber sonst schon 5-6 Mal in der Woche. Und ja, wie gesagt, da gehört einfach das Sportliche dazu, also einfach der körperliche Teil und zum einen halt das mit der Simulation mit dem Fahrsimulator, dass man da sich vorbereitet. Und das ist natürlich auch, umso öfter du das machst, umso besser geht's. Du kannst natürlich im Simulator auch das Auto einstellen. Sprich, dann weißt du da auch, okay, wenn ich das hier so ein bisschen erstelle, dann macht's das mit dem Auto. Und dann weißt du, okay, wenn du 3 Tage später dann auf die echte Strecke gehst, kannst du sagen, okay, dann verändern wir das halt genauso. Und so sind das halt genau die Sachen, wo du halt im Vornherein irgendwo, sagen wir, schon ausprobieren kannst und gleich erstellen kannst und sagen kannst, okay, das bringt mir nachher dann einfach mehr. Und umso mehr Zeit du da drin halt investierst, umso besser kommt es dir halt nachher wieder zugute.
Mhm. Du hattest ja ganz am Anfang auch erzählt, dass du dich ja auch vor allen Dingen gegen Jungs messen musst. Mhm. Was ist das für ein Gefühl für dich? Vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass es bei anderen Sportarten nicht so ist. Das ist ja ganz strikt getrennt. Hier sind die Männer, da sind die Frauen. Wie fühlt sich das an, so im direkten Konkurrenzkampf mit dem anderen Geschlecht zu sein?
Also ich muss dazu sagen, klar, Motorsport ist, glaube ich, einer von wirklich der wenigsten Sportarten, wo Männer und Frauen zusammen gegeneinander kämpfen. Ich bin aber ehrlich gesagt auch froh. Und klar, weil sonst wird es, glaube ich, nicht viel Rennserie geben, wo Frauen fahren können. Leider, weil es natürlich nicht so viele Frauen im Motorsport sind. Ich meine, mittlerweile kommen immer mehr dazu. Da, wo ich damals angefangen habe, war es wirklich, kann ich ja heute noch auch noch von der Hand abzählen, aber es ist wirklich für mich eigentlich nichts anderes, weil ich bin wirklich von klein an, habe ich halt gemerkt, okay, das sind einfach Gegner, egal ob Mann oder Frau, bei mir waren es halt immer Männer, aber für mich war trotzdem immer, ich möchte halt schneller sein, egal ob das jetzt denn eine Frau ist oder ein Mann, sondern ich möchte halt einfach dieses Rennen gewinnen, egal wer da unterm Helm steckt. Und sei mal, für die Jungs ist es nicht immer so einfach gegen Frauen.
Ich kann es mir richtig vorstellen.
Klar, weil kennst ja selber das Klischee, ja, Frauen können nicht Auto fahren. Mhm. Und genau aus diesem Grund denke ich, jetzt zeige ich es dir erst recht. Weil klar, wir können es, warum sollen wir es denn nicht können? Es gibt nicht irgendwie was, was wir eigentlich nicht besser können als ihr.
Was genetisch veranlagt ist, dass man sagen kann, ja, aus dem und dem Grund kannst du nicht Auto fahren.
Genau.
Das ist eigentlich total irrsinniges Vorurteil, kann ich auch immer wieder nur den Kopf drüber schütteln, muss für dich ja wahrscheinlich besonders hart sein, aber du kannst den Männern ja dann wirklich am Ende des Tages auch das Gegenteil beweisen. Wie gehst du grundsätzlich damit um, also wenn dir jemand Kritik vorwirft, oder hast du schon mal ja so Sticheleien miterlebt dann auch auf der Rennstrecke, weil du halt eben eine Frau bist?
Also ich habe ein einziges Mal, hat mal ein Junge zu mir gesagt, wenn Michelle schneller ist als ich und wenn sie mich überholt, dann höre ich auf mit Kartfahren.
Boah.
Musst du dazu sagen, dieser Junge fährt halt nicht mehr Kart. Aber es war tatsächlich so, es war, ja, wir waren in der Weltmeisterschaft, es war auch ein Deutscher, also ein Landsmann sozusagen. Und er hat mich in der Heats, also da musst du die praktisch vorbereiten, dass du überhaupt zum Finale dann kommst. Weil es ja mehrere Starter waren, also wir waren 70 Starter und nur 34 kommen weiter. Und er musste dich da dafür qualifizieren. Und er hat mich tatsächlich in einem Heat, hat er mich abgeschossen. Ich habe dann, war im Gras oder praktisch in der Reifenstapel drin, habe dann müssen meinen Kart raus, konnte Gott sei Dank noch weiterfahren, das war mein Glück. Aber weil er halt einfach gesagt hat, er hat ein riesengroßes Problem damit gehabt, dass ich ein Mädchen war und auch noch schneller als er. Und ich muss dazu sagen, er hat aufgehört mit Kartfahren. Also das, der Spruch hat wortwörtlich gepasst. Also er macht keinen Motorsport mehr. Und für mich ist dann halt einfach so, ich verstehe nicht, warum die Jungs das eigentlich so sagen. Weil es kann doch egal sein, ob da jetzt ein Junge vorne steht oder eine Frau irgendwie. Und
ich kann mir halt vorstellen, dass halt dann das männliche Ego irgendwo ein Stück weit gekränkt ist.
Ja.
Weil man halt eben immer dieses hat, ja, der Mann ist das stärkere Geschlecht, deswegen muss man sich im Sport auch profilieren und besser sein. Was eigentlich total schade ist, weil wenn man überlegt, die Aktion, die da dann letzten Endes vorgefallen ist, das ist alles andere als Fair Play. Und ja, ich finde gerade so in jedem Bereich, ja, im Leben ist Fairness so unfassbar wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, das war dann halt auch so, du gibst ja genauso das Beste. Nicht nur die Rennfahrer, wo männlich sind, sei mal, kämpfe dafür, sondern auch die Frauen, wo Rennfahrerinnen sind, die müsstet genauso hart dafür kämpfen, die geht auch trainieren, die müsstet auch in Simulator, die macht ja genau das Gleiche, es ist einfach nur eine Frau. Aber sonst müsstet sie sich genauso hart dran nehmen, müsstet zurücksticken, was zum Beispiel wie jetzt Partys oder irgendwas. Klar, man kann nicht alles machen, aber man gibt ja alles für den Sport. Und egal ob Frau oder Mann, man macht genau das Gleiche. Und wenn man die Leidenschaft dafür hat, dann ist es auch, sei mal, egal ob du eine Frau bist oder ein Mann, das kann jeder machen, das, was er will. Und wenn er es auch will, dann auch einfach dafür kämpfe. Und das ist halt auch, ich bin halt froh, dass zum Beispiel auch jetzt mein Fitnesstrainer, er trainiert immer mit meinem Bruder und mir, er hat nicht ein einziges Mal, seit ich jetzt seit Jahren mit ihm trainiere, wenn wir Liegestütze oder irgendwas anderes machen, ja, aber du machst ja Frauenliegestütze oder du schaffst ja eh nicht so viel, sondern er hat auch gar nicht so der anscheinend mal gesagt, oh, geht's bei dir, sondern mir ziehe da jetzt die 50 Liegestütze durch und das war's und hat das gar nicht erstmal in Frage gestellt. Und das finde ich halt, solche Leute soll es mir geben, weil warum soll es mir denn nicht schaffen?
Das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ist halt, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist eigentlich voll absurd, dass man diese Frage überhaupt stellen muss. Genau. Ja, wie fühlt sich das für dich an als Frau und bla. Eigentlich darf man das gar nicht erst in Frage stellen. Ja, warum sollte man das denn nicht als Frau machen? Ja. Warum muss überhaupt noch die Frage gestellt werden, wie ist das für dich mit Vorurteilen und so weiter? Das ist eigentlich, glaube ich, schon der Moment, wo es schon anfangen muss, dass man sich sagt, okay, ich nehme die Frage zurück. Trotzdem musste ich sie dir einfach stellen.
Ja.
Ich denke, das verstehst du auch. Weil,
kein Problem.
Aber deswegen würde ich vielleicht da ganz gerne noch einmal anknüpfen, was du sagen würdest, wie man vielleicht, was man dafür tun könnte, was die Männerwelt tun kann, was die Frauenwelt tun kann, damit wir vielleicht eben nicht mehr diese Vorurteile haben. Also, dass Frauen zum Beispiel schlecht Auto fahren oder so.
Also ich muss dazu sagen, was bei mir dann war das eine Mal und dann kam tatsächlich auch von den anderen nie wieder irgendwas, weil ich war einfach erfolgreich. Ich habe bewiesen, okay, ich kann Rennen gewinnen, ich kann vorne mitfahren, ich kann kämpfen, ich kann das, was ihr alle auch könnt. Und deswegen auch jetzt, wo ich dann umgestiegen bin, auch in Tourenwagensport oder so, da kam eigentlich nie wieder so ein Vorurteil, war, du könntest das nicht schaffen oder wieso du als Frau, sondern ich habe bewiesen, dass ich es kann, dass ich es genauso kann wie die andere auch als Mann, dass ich als Frau genauso viel kann wie sie. Und deswegen, wenn du, sag mal, auch beweist, okay, du kannst genauso erfolgreich sein wie sie auch.
Stellt keiner in Frage.
Dann stellt es keiner in Frage und sagt, ja, könnt ihr das überhaupt? Sondern wenn du beweist, als Frau kannst du gewinnen, kannst du schnell sein, dann, sag mal, erlöscht sich die Frage so von sich selbst sozusagen. Und so war es halt bei mir. Ich habe jetzt nie wieder irgendwie die Frage bekommen. Und ja, weil ich es halt auch einfach mit Erfolg auch irgendwo sagen kann, okay, und beweise kann und sage, okay.
Hier ist es schwarz auf weiß.
Genau, ihr könnt sehen, ich habe gegen 20, 25 andere Männer gewonnen als einzigste Frau. Und oder war auch nur die erste Frau, wo das machen konnte. Und da kam jetzt dann irgendwie nie so ein Zweifel, ach, du könntest das nicht, so.
Vielleicht dahingehend auch als kleine Motivation, dass man eben sich traut, diesen Herausforderungen zu stellen, dass man eben gar nicht erst anfängt, an sich selbst zu zweifeln, sondern dass man sagt, ey, wenn ich was daran ändern möchte, dass ich ernst genommen werde, ganz egal, ob jetzt als Mann oder Frau oder es gibt ja in jeglichem Lebensbereich Vorurteile oder dass man sagt, du kannst das nicht, weil du so und so bist, dass man sagt, okay, man blendet das erstmal aus und beweist das Gegenteil. Und ich glaube, dann, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, okay, wir trauen uns auch, uns diesen Herausforderungen zu stellen, zu beweisen, dass man eben trotzdem Erfolg haben kann, dann erübrigt sich das, was du ja eben auch schon selbst schön gesagt hast, das mit den Vorurteilen, weil man dann merkt, ey, das ist ja eigentlich voll unberechtigt.
Ja.
Zu guter Letzt, als kleine abschließende Frage hätte ich noch, weil der ganze Podcast dreht sich ja grundsätzlich ums Thema Motivation, ob du so drei Tipps vielleicht hast oder grundsätzlich Tipps, wie man sich selber immer wieder motiviert. Also was bedeutet das für dich, motiviert zu sein und für einen Sieg zu kämpfen?
Also ich muss tatsächlich sagen, mich motiviert jetzt die Erfolge, wo ich selber erreicht habe. Also gerade das, wie weit bin ich überhaupt schon gekommen? Was habe ich überhaupt schon erreicht? Und was war mein Ziel damals und wo stehe ich jetzt? Und das sind immer so Sachen, wo ich denke, okay, ich habe es damals geschafft in der Europameisterschaft, ohne Ingenieur, ohne eigentlich Streckekenntnisse zu schaffen, Männer um die Ohren zu fahren sozusagen, schneller zu sein wie sie, obwohl es eigentlich fast unmöglich wäre. Und das bedeutet mir wieder so viel, dass ich sage, okay, ich mache hier einfach noch mehr, ich mache jetzt noch mal 2 Liegestütze mehr. Und genau deswegen, weil du es einfach schaffst, weil schau mal, wie weit du überhaupt schon gekommen bist. Weil was hast du bisher schon erreicht? Da darf man ja stolz drauf sein. Und das einfach zusätzlich als Motivationsschub nehmen. Oder vielleicht, wenn man ein Vorbild hat, sehe, wo steht er und möchte ich da auch hin? Und wenn ich da hin möchte, alles klar, dann kämpfe ich da einfach dafür. Und das sind so für mich so die Sachen, wo ich sage, okay, auch sehr, sehr, sehr wichtig halt, was hast du selber erreicht? Weil du hast selber schon sehr, sehr viel erreicht. Du musst es bloß mal
realisieren.
Genau, einfach mal mit einem anderen Auge irgendwie anschauen. Und ich glaube, das ist schon Motivation eigentlich genug.
Das ist sehr, sehr schön, was du gesagt hast jetzt zum Abschluss, weil man vergisst das immer wieder. Man sieht immer nur so, wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Das ist auch vollkommen richtig so, weil das gibt einem die Motivation, wie du gesagt hast, eben dieses Vorbild, das, wo ich voran möchte, wo ich hin möchte, aber auch eben zu gucken, was habe ich denn schon geleistet und ich habe ja auch schon was geschafft und sich dazu zu denken, boah, ich kann eigentlich auch schon stolz auf mich sein.
Wo habe ich eigentlich angefangen, wo stehe ich jetzt so? Also es ist ja auch schon ein Riesensprung, bis du es da überhaupt, bis dahin überhaupt geschafft hast. Also mache ich dann immer weiter und schaffe es noch höher. So.
Ja, liebe Michelle, vielen lieben Dank auch für diese schönen abschließenden Worte. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Danke, ich sag auch danke für deine Zeit, ne?
Ja.
Okay, in diesem Sinne, tschüss zusammen.
Ciao.